Guten Morgen. Heute haben wir die letzte Vorlesung in diesem Semester. Ich habe Ihnen ja nächste Woche zur selben Zeit eine Stunde Dauer, habe ich den ersten schriftlichen Prüfungstermin. Ich habe Ihnen letztes Mal schon ungefähr beschrieben, von welcher Art da die Fragen sein können. Ich werde mir ganz bestimmt, so gut ich kann, versuchen, eine Multiple-Choice-Frage auszudenken, um sozusagen dem Spirit der Universität Wien Rechnung tragen zu können. Und ansonsten habe ich Ihnen das ja beschrieben, Sie können sich auch was mitnehmen. Also Sie können sich ein Buch oder zwei Bücher mitnehmen, um dann nachzuschauen. Ne? Weil das ja so, irgendwie, das macht man ja sonst auch, wenn man, also auch als Erinnerungsstütze. Es wäre halt gut, wenn, also was man nicht machen soll, was ich furchtbar finde, ist, wenn man einfach irgendwo was abschreibt, mal nachschauen, ob man sich richtig erinnert über eine Sache. Das ist bei so einer Art von Thema oder Prüfung, glaube ich, durchaus was Normales. Und jetzt, vorige Woche, da habe ich an zwei, drei Beispielen gezeigt, wie Hölderlins Auffassung von Geschichte als Schichtung oder Konfiguration der Kräfte, die gegenwärtig wirken, sich in seiner Dichtung gleichsam verifizieren ließe. Zuvor habe ich an der Anfangs- und Endstrophe der Hymne an den Rhein plausibel zu machen versucht, dass diese Fragestellungen, die ich als wichtig herausgearbeitet habe, dass die da bei ihm auch wirklich Berücksichtigung finden. Also die Selbstpositionierung des Dichters, zweitens Erfassen der Bedingungen der Möglichkeit eines Jahrzehnts überhaupt und drittens Anrufung eines Helden. Also dass das bei ihm auch wirklich was ist, was ihn interessiert, dass die auch wirklich Voraussetzungen für das Gelingen eines Gedichtes sind. Und dann habe ich eben die Beispiele gegeben. Das erste Beispiel war diese Serie, die vom Sonnengott über einen weniger genau profilierten Vater im Himmel, der aber noch immer die Zyklen der Zeit verwaltet, bis hin zu der Emanzipation der Sonne reicht, die nun selber selbstständiger Zeitgeber sozusagen ist. Sie ist der goldene Mittag, freilich integriert in das System der Himmelsmechanik. Da mache ich jetzt noch eine Zusatzbemerkung zu diesem Wort Himmelsmechanik. Hölderlin war natürlich prinzipiell und auch durchgängig, ist nie davon abgegangen, ein Kopernikaner und insbesondere begeistert von der von Giordano Bruno verkündeten Öffnung des Kosmos in das Unendliche des Alls, also der Befreiung aus der Gefangenschaft in diesen konzentrischen Kugeln des aristotelisch-ptolemäischen Kosmos. Aber es gibt vor allem in der späteren Zeit und so, dass es sich auch in den späteren Gedichten ausdrückt, schon unübersehbar so etwas wie ein postkopernikanisches Ptolemäertum. Das ist ein Ausdruck, den Ulrich Port, heißt der, in einem Aufsatz aus dem Jahr 2002 verwendet hat. Und damit meint er, dass Hölderlin dort, wo er Landschaften so beschreibt, wie sie in Bezug auf klimatisch-meteorologische und letztlich astronomische Bedingungen konstituiert sind. Also wenn er in die Beschreibung einer Landschaft sozusagen ihre geologische, meteorologische, astronomische Konstitution mit einbezieht, dass er dann immer eine quasi ptolemäische, das heißt eine geozentrisch unterlegte Beschreibungssprache verwendet. Und dieser Ulrich Bort, der ein sehr interessanter Germanist, glaube ich, ist, interpretiert das so, dass Hölderlin damit, und jetzt wieder Zitat, einer Primärbindung menschlicher Subjekte an die Erde als Ausgangspunkt und unveräußerlichen Boden der Weltwahrnehmung, Ende des Zitats, Rechnung trägt. Dagegen kann man nicht viel einwenden, außer dass mir diese Sprache irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Im Prinzip kann man nichts dagegen sagen, ich würde aber doch lieber anders akzentuieren und nicht sagen, es geht darum, den unveräußerlichen Boden der Weltwahrnehmung, sondern es geht breiter gesehen überhaupt um den großen Zusammenhang von Beschreibungssprache, kultureller Entwicklung. Das ist ja sehr wichtig, die Beschreibungssprache für solche Verhältnisse, die hängt ja ab von der kulturellen Entwicklung, also insbesondere ein großer Schritt in der Neuinterpretation sozusagen der Naturzyklen ist ja die Sesshaftwerdung und der Übergang zum Ackerbau zum Beispiel. Und Wahrnehmung natürlich auch in der Formation so einer Entität wie der Sonne. Was ist die Sonne? Also da geht es nicht nur darum, dass man darauf hinweist, dass wir die Sonne von uns aus eben immer so und so sehen und dass uns die astronomische Theorie über die Sonne was erklärt oder sagen kann, was man so nicht sehen kann oder so nicht beschreiben würde, sondern das Beschreiben selbst und worauf wir achten, ist ja eingebettet in bestimmte Zusammenhänge, in denen das für uns eine Rolle spielt oder eine Funktion hat, was die Sonne tut. So ist das gemeint. Also wiederum geht es darum, nicht handelt es sich um die Privilegierung einer Theorie oder eines Erklärungsparadigmas vor allen anderen, sondern es geht um die historisch-genealogische Schichtung sozusagen in dem Phänomen. So wie ich das bei dieser einen Nietzsche-Stelle Ihnen vorgeführt habe. Egal, ob das Phänomen jetzt die Sonne ist oder die griechische Tragödie oder wie Nietzsches Beispiel die Strafe oder eine Institution oder ein Begriff. Es ist übrigens ganz interessant, dass etwa um die gleiche Zeit Goethe, der ja überhaupt und ganz prinzipiell Vorbehalte gegen solche generalisierende Erklärungsmuster hatte, dass Goethe um dieselbe Zeit auch verstärkt mit geozentrischen Anschauungen zu sympathisieren begonnen hat. Das war das eine Beispiel. Das zweite Beispiel waren die Ströme und Wanderungen. Das dritte war der Zusammenhang von Gebirgen, Strömen und Kultur, wie er von Herder in den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit entwickelt worden war. Also neben Rousseau ist in dieser Hinsicht, habe ich ja schon mehrfach gesagt, Herder der wichtigste Einfluss auf Hölderlin, wenn es um die Frage geht, was eigentlich Kultur ist. Nämlich nicht nur, wie das jeder weiß, hängt Kultur von klimatischen Bedingungen ab bei Herder, sondern insbesondere auch von geologischen. Also ein Zitat, so hat also die Natur mit den Bergreihen, die sie zog, wie mit den Strömen, die sie herunterrinnen ließ, gleichsam den rohen, aber festen Grundriss aller Menschengeschichte und ihrer Revolutionen entworfen. Ende des Zitats. Die Natur hat mit den Bergreihen sozusagen begonnen, das in Gang zu setzen, was letztlich zu der Entwicklung von Kultur führt. Ich lese noch ein bisschen längeres Zitat aus den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit vor. Das beginnt jetzt. Kurz, die großen Bergstrecken der Erde scheinen so wie der erste Wohnsitz, so auch die Werkstätte, so wie der erste Wohnsitz, so auch die Werkstätte der Revolutionen und der Erhaltung des menschlichen Geschlechts zu sein. Wie sie der Erde Wasser verleihen, verliehen sie ihr auch die Völker. Wie sich auf ihnen Quellen erzeugen, springt auch auf ihnen der Geist des Muts und der Freiheit, wenn die mildere Ebene unterm Joch der Gesetze, der Künste und Laster erliegt. Eindeutiger Bezug bei Herder auf Rousseau, das Joch der Künste und der Gesetze. Noch jetzt ist die Höhe Asiens der Tummelplatz von großen teils wilden Völkern. Und wer weiß, zu welchen Überschwemmungen und Erfrischungen künftiger Jahrhunderte sie da sind. da merkt man natürlich auch schon ein bisschen was von diesem später sogenannten Syndrom der gelben Gefahr, nicht? Weil wir degenerieren, werden immer mehr verweichlicht da unten, wo wir genug zu essen und zum Anbauen haben, und da oben warten die, die hungrig dann sich auf uns herabstürzen werden, die großenteils wilden Völker, die Überschwemmungen und Erfrischungen künftiger Jahrhunderte darstellen werden. Also das ist also Kulturentwicklung in Bindung an Naturprozesse, an die Erdgeschichte letztlich. Das ist der entscheidende Punkt. Aber besonders interessant, habe ich gesagt, ist das zweite Beispiel über den Zusammenhang von Strömen und Wanderungen. Da konnten Sie hoffentlich sehen, wie von der geografischen Selbstpositionierung des Dichters aus eine kulturgeschichtliche Dimension aufgedeckt wird, in die auch verschiedene, zum Teil kontrastierende Erzählungen als wesentliche Faktoren eingehen. Also Erzählungen von Wanderungen, die selbst in charakteristischer Weise durch den Raum wandern. Also das sind nicht nur Erzählungen von Wanderungen, sondern da geht es auch darum, dass die Erzählungen wandern. Da ist eine Bemerkung noch einmal angebracht zum vorsichtigen Umgang mit diesem Begriff der Selbstpositionierung. Wenn wir uns auf eine solche Weise die Tiefenschärfe gewissermaßen bewusst machen, die in Hölderlins Gedichten die Namen, Bilder von Gottheiten, Strömen, Bergen gliedert, dann heißt das nicht, dass wenn man so einen Hintergrund ausmalt, man einen gleichsam argumentativen Zusammenhang entdeckt hätte. Also das bedeutet nicht, dass dem, was wir da erkennen und rekonstruieren, aus der Perspektive des Dichters ein Raisonnement entspricht, das dann mit einer Art wissenschaftlicher Konklusion darüber endet, wie das Gedicht ausschauen muss. Das ist es nicht. So kann man das nicht sehen. Es handelt sich nur darum, die Kräfte bewusst zu halten in ihren Spannungen und vor allem in den Spannungen, die sie in der Sprache haben oder erzeugen, in denen die Dichtung natürlich immer letztlich eine freie Kreation sein wird. Also da hat letztes Mal ein Kollege noch einmal auf diesen Punkt hingewiesen. Natürlich gibt es da in einer großen, sehr, sehr großen Gruppe von so späten Gedichten sowas wie einen Grundzusammenhang, in dem die alle sich bewegen, und dessen Elemente sind eben kleinasiatische geografische Verhältnisse, der Olymp, die Alpen, der Rhein, dann so Neben- und Zuflüsse zum Rhein in der Gegend in Süddeutschland, die Donau und dann gewisse Geschichten. Also das sind so Elemente, die sind immer da. Also auch in so einem Gedicht wie, wo der Neckar zum Beispiel der wichtige Strom ist, da sind alle diese Bezüge immer präsent. Aber sie sind in jedem Gedicht auf eine andere Weise präsent, und jedes Gedicht ist eine Individualität. Gut, das war die Wiederholung. Und ich habe dann letzte Woche angedeutet, dass sowas gibt wie eine Decke über diese ganzen Gedanken, das quasi überwölbt Natur. Bei Hölderlin ist Natur die einzige von all den göttlichen Mächten, die da ist, die wir gleichsam direkt benennen können. Das ist natürlich diese Natur, die er benennt, wenn er sagt, wir nennen dich Naturmutter oder sowas, die gibt es ja nicht in der Antike. Was es in der Antike gibt, ist das, es gibt die Erde, es gibt die Fruchtbarkeit und verschiedene andere vergöttlichte Kräfte oder Gegebenheiten oder sowas. Die sind natürlich gemeint, aber es ist schon wichtig, dass er sagt Natur und nicht nur Erde. Er sagt ja, in vielen Zusammenhängen ist es auch die Erde natürlich. Vergöttlichung der Natur kann sehr Verschiedenes bedeuten. Das kann einerseits bedeuten, den Glauben an die Anwesenheit der Götter in der Natur, in der Welt, also die Besiedelung der Natur mit Gottheiten, die dann eventuell im Nachhinein sowas abgeben wie das fröhliche Gewimmel Schlegels. Andererseits und spezieller bedeutet es eben die Bevorzugung, die Identifikation der Natur als Gottheit, wenn alle anderen weg sind. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Das ist bei Hölderlin wichtig. Und natürlich steht dahinter auch ein Weiterwirken, wirkt da drinnen natürlich das spinozistische Motiv sehr stark weiter. Und auch hier können Sie mit oder ohne den gemeinsamen Bezugspunkt Spinoza parallelen Affinitäten zu Goethe finden. Ich glaube, das eine habe ich schon ein bisschen letztes Mal angesprochen, das ist das Gedicht am Quell der Donau, in dem, wie in mehreren von diesen späteren Gedichten, erinnert wird an eine untergegangene Welt, in der Patriarchen, Propheten Asiens zu Gott reden konnten. Allein sozusagen jeder Gott ansprechen konnte. Die zweite und dritte Strophe des großen Gedichtes Patmos, das ist auch so ein sehr spätes, in der ist das zum Beispiel auch zu finden. Das ist eine vergangene Welt. Trost findet der Dichter, wenn er sich auf die einzige Möglichkeit besinnt, wie wir die eine gemeinsame Mutter dieser fernen, sowohl wie unserer gegenwärtigen Welt ansprechen könnten. Natur. Die Götter werden von den Namen, die uns die Sage für sie überliefert hat, nicht mehr angerufen. Die hören das nicht mehr. Und es gibt auch Stellen, wo er sagt, das ist unangebracht gefährlich, wenn man das versucht. Das nötigt uns, sie, die Mutter von allem, also die Mutter beider Welten sozusagen, anzurufen und zu nennen, Natur. Also Versöhnung der Natur und mit der Natur ist die notwendige Bedingung für den Ausgleich des Schicksals. Das kommt immer wieder vor. Also wenn sozusagen so ein Szenario entworfen wird, wo alles gut ausgeht, dann versöhnen sich die Götter untereinander, Erde und Äther, Natur und Geist so quasi, und versöhnen sich wieder mit den Menschen. Das ist natürlich auch ein Motiv, das er nicht erfunden hat, sondern das hat eine ganz bestimmte, ganz einzige und herausragende Referenz in einem Gedicht von Catull. Ich lese Ihnen da noch einmal das noch einmal vor. Da hat man genau das Motiv. Also haben die Propheten und Dings da es verstanden, allein zu reden zu Gott. Die ruhen nun. Aber wenn ihr, und dies ist zu sagen, ihr Alten, nicht sagtet, woher, wir nennen dich. Heilig genötiget nennen Natur dich wir, und neu wie dem Bad entsteigt dir alles göttlich Geborene. Das sind die Verse, also so nach 60, zwischen 60 und 70 in dem Gedicht am Quell der Donau. Zeichen wie der Efeu, die von der Sage überlieferten Namen oder Brot und Wein, in dem Gedicht Brot und Wein, also Zeichen für Christus oder und oder Dionysos, das sind nicht Punkte einer lebendigen Anknüpfung an die Tradition von Dichtung und Sprache. Da muss man genau aufpassen, das sind nicht die Punkte, mit denen er sozusagen, das wäre sozusagen einfacher Klassizismus, ne? Darin die direkte Anknüpfung zu sehen, wenn wir uns darauf beziehen, was der Wein eigentlich ist und so weiter. Sondern bei Hölderlin geht immer die Vorstellung da ein, eines Bruchs, wo es uns eben nicht erlaubt ist, damit eine direkte Anknüpfung herzustellen. Der Mythos, aus dem die Sinn oder die Erzählung aus dem Sinn, lebt nicht mehr. Sie sind nur Zeichen für die Möglichkeit eines Neuanfangens unter anderen Voraussetzungen. Ein Neuanfangen unter anderen Voraussetzungen. Und dazu gehört eben, dass wir Natur als Natur und jetzt nicht nur als die Erde und mit diesen Zeichen neu anzusprechen lernen. Und da, an diesem Punkt, ist die unglaubliche, die ganz, ganz große Bedeutung von Rousseau für Hölderlin zu sehen. Also in Rousseau hat er sein ganzes Leben lang denjenigen identifiziert oder denjenigen gesehen, der sozusagen diese Möglichkeit eines Neuanfangens in dem Verhältnis zur Natur unabhängig von diesen Namen und von diesen Zeichen personifiziert. In der Zurückgezogenheit, in dem Plätschern der Wellen an dem See und so weiter, also wie das in diesen Spaziergängen, in den Promenaden von Rousseau zu lesen ist, aus denen Hölderlin in manchen dieser Gedichte mehr oder weniger wörtlich Passagen übernommen hat. Können Sie das ungefähr ein bisschen nachvollziehen? Man neigt dazu zu sagen, genau, der Weinbrot, das war damals, wenn wir das in unseren Gedichten haben, dann sind wir dort, wo die herkommen. Das ist nicht so, sondern es gibt einen tiefen Bruch. Die Einsicht ist, das funktioniert so nicht. Wir müssen neu anfangen. Wenn man jetzt von dieser allgemeinsten Ebene Naturbegriff, Naturbezug, wenn man da jetzt versucht, jetzt wieder ein bisschen zurückzukommen und zu schauen, ob man das sozusagen auf einer mittleren Ebene konkreter fassen kann, also einer Ebene, die so quasi zwischen das, zum Beispiel der Identifikation des eigenen Platzes da an den Alpen, ne? Das wäre das ganz Konkrete. Und wenn man da versucht, eine mittlere Ebene zu finden, und das hat man ja immer wieder gemacht, dann bietet sich sehr, sehr stark diese Idee eines sogenannten geografischen Mythos an. Das ist ein Wort, das wäre dann so etwas wie ein inhaltlich beschreibbares Element einer neuen Mythologie. Das könnte man sagen, geografischer Mythos. Das haben viele versucht, sozusagen zu identifizieren als eine spezifisch hölderlinsche Idee oder Kreation, die zwischen den Gedichten liegt auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Fantasie von der neuen Mythologie, von der Vernunftmythologie. Weil da geht ja jetzt Vernunft ein, da geht auch Wissenschaftliches ein in diese Vorstellungen des Zusammenhangs von Erdgeschichte, Geschichte und so weiter. Das ist tatsächlich ein gebräuchlicher, wenn auch nicht immer als treffend empfundener Ausdruck geworden. Also damit setzen sich viele auseinander, die nicht daran glauben. Aber es ist sozusagen etwas, womit man sich beschäftigen muss. Ein Autor, bei dem dieser Ausdruck selber überhaupt nicht vorkommt, aber der doch sehr, sehr viel getan hat, um die Forschung in diese Richtung zu lenken, war Heidegger, der sehr, sehr stark auf diese geografischen Bezüge sich orientiert. Es gibt viele Autoren, denen sozusagen dieses Raumachsendenken von Hölderlin präsent ist und die aber immer nur darauf geschaut haben, was sich in der vertikalen Achse abspielt. Also wie sozusagen dieses Verhältnis von Äther und Erde, Motive aus der antiken Philosophie und so, da geht es dann um Feuer oder um Offenes und Licht und Verschlossenheit der Erde und solche Sachen, da werden immer solche Achsen, Zeus, Gaia oder sowas bemüht. Und Heidegger ist einer der Ersten, der wirklich systematisch darauf geschaut hat, was sich auf der Ebene abspielt, also in Nord-, Süd-, Ost-, West-Gefüge. Er hat allerdings nicht immer alles ganz richtig interpretiert, meiner Meinung nach, aber man kann diesen Ausdruck geografischer Mythos, ich würde das auch nicht unterschreiben, dass das schon alles Mögliche erklärt, vor allem kann man darunter Verschiedenes verstehen. Einerseits gibt es eine Auffassung, die sehr, sehr stark gerade in einer Interpretation der Hymne an den Rhein von dem hier in Wien gewirkt habenden Altphilologen Dönt vertreten worden ist, in einem Vergleich mit Binder, kann man sagen, geografischer Mythos, das ist das, was an die Stelle der Mythenerzählung in den pindarischen Oden getreten ist. Also statt die Geschichte von Herakles oder sowas zu erzählen, bevor man auf den Helden sie appliziert, der gerade im Ringkampf gewonnen hat, stattdessen wird da die Geschichte des Rheinstroms erzählt. In der ersten Hälfte des Gedichts zum Beispiel, das passt, scheint da gut zu passen, in der ersten Hälfte wird erzählt, wie sich der Rhein entwickelt, was der sozusagen für ein tatsächlich ein sehr wechselhaftes Schicksal zunächst mal im Raum hat. Und in der zweiten Hälfte des Gedichts ist eigentlich von was anderem die Rede. Also da wird eigentlich nur mehr indirekt auf den Rhein Bezug genommen und da geht es mehr um das Schicksal der Menschen oder des Menschen oder eines Menschen oder so. Also das ist aber ein formaler Gesichtspunkt. Nicht? Natur wird dann eben so eingesetzt, wie Binder einen unsterblichen Helden einsetzt, von dem er eine Mythe erzählt. Was daran unbefriedigend ist, ist der Punkt, dass für Hölderlin entscheidend ist die reale Interaktion zwischen dem Strom und der Kultur. Genau das, was ich vorher besprochen habe. Der Strom oder diese geografischen Entitäten, das sind eben nicht nur Bilder oder die existieren ja nicht nur als was Erzähltes, sondern die existieren als wirklich kulturbildend. Das ist eine reale wechselseitige Beziehung. Daher kann man das in dem Sinn nicht als Mythos verstehen. Eine andere Sicht der Sache ist, aus verschiedenen, also das ist der Herder, ne? Eine andere Sicht der Sache, eine ganz andere Sicht der Sache, aber sehr, sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, ist die Auffassung von dem Schweizer Germanisten Jaja in Sage. Das ist eben seine Habilitationsschrift gewesen und wenn jemand von Ihnen mit dem Herrn Elsage schon mal was zu tun bekommen hat, dann ist das von einer ganz anderen Seite her, nämlich von seinen, ich glaube, zwei großen Büchern über Thomas Mann, die eine große Aufregung in der Germanistik verursacht haben, weil die da sozusagen ein Denkmal ein bisschen angegriffen haben. Und das ist eins der wenigen und wirklich sehr, sehr interessant, eins der wenigen Bücher, die einen wirklich auch kritischen Blick auf Hölderlin werfen. Also die sozusagen einen kritischen Blick auf Hölderlin werfen aus der Perspektive der Hölderlin entstellenden reaktionären Interpretationen und der Hölderlin selber durchaus Wurzeln finden. Also, und einer der Punkte, den Elsage gegen Hölderlin und teilweise auch gegen die Interpretationen von Peter Sondi für diese späten Gedichte ins Treffen führt, ist, dass es sich bei Hölderlin eben doch einfach wieder um eine Remythisierung sozusagen der Dichtung handelt. Also der meint nicht das Formale, dass diese Naturbezüge sozusagen jetzt einfach die Stelle der erzählten Mythen nehmen, sondern dass es wirklich darum ginge, so quasi noch einmal zurückzugehen hinter die schon einmal erworbene Aufklärung, das Aufklärungswissen und sozusagen, was dahinter steht, was der Entsage nicht verwendet, aber was dann sozusagen ein Wort ist, das oft naheliegt, Irrationalismus, ne? Sozusagen in einer irrationalistischen, remythisierenden Weise zurückzugehen hinter die Aufklärung, indem er sozusagen Natur mythologisiert. Ich glaube nicht, dass das gerecht ist. Das ist ein Punkt, den man aufnehmen muss, zur Kenntnis nehmen muss, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber was er wirklich nicht berücksichtigt ist, dass es bei Hölderlin eben darum geht, genau diese Naturgegebenheiten oder natürlichen Voraussetzungen selbst in einer geschichtsphilosophischen Weise zu deuten. Er wirft ihm vor, so quasi über die geschichtsphilosophische Dimension hinweggesprungen zu sein, die wie immer konservativ Hegel gewesen sein mag in seiner späteren Entwicklung, bei dem immer da geblieben ist. Und Hölderlin wäre sozusagen einer, der darauf vergessen hat irgendwann einmal und jetzt sozusagen eine neue Mythologisierung der Natur am Programm hat. Aber das stimmt nicht ganz. In Wirklichkeit ist es eher bei Hölderlin umgekehrt. Ich hoffe, Sie können verstehen, was ich meine. Der Elsage orientiert sich eben daran, dass solche Wörter oder solche Begriffe wie der Blitz oder der Strom dann da zum Beispiel in der Semele-Geschichte, in der Feiertagshymne sozusagen einfach wieder so ein antifeministisches, frauenverachtendes Bild evozieren, helfen und so. Also sehr diskutiert, eine sehr interessante Sache, genau zu diesem Thema, was heißt Mythologie? Ich glaube nicht, dass Natur bei Hölderlin einfach Mythos ist, obwohl man seinen Bezug auf Natur nur im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem, was das Mythologische ist, verstehen kann. Es ist eher so das real andere, was an die Stelle gesetzt wird, die der Mythos inne gehabt hat. Punktum. Bei Leopardi haben wir bisher, wenn der Begriff Natur eine Rolle gespielt hat, vor allem eine Vorstellung von Natur als Leben bzw. Lebenskraft kennengelernt. Sie erinnern sich an diese Entwicklung, die geht von der Affirmation einer totalen Identität, die Natur ist das Leben, la natura e vita, zu ganz gegensätzlichen Äußerungen ab der Mitte der 20er Jahre vor allem. Die Natur ist eben nicht das Leben, la natura non e vita, ma esistenza, weil sie nämlich Materie ist und nicht Geist. Das war die eine Sache, das haben wir besprochen. Aber es gibt bei Leopardi auch durchgängig eine Reflexion auf Natur als eine selbstständige Wesenheit oder Agentur, die dem Menschen mehr oder weniger wohlgesonnen sein kann. An einer Stelle aus diesem Discorso, auf den wir ja ausführlicher eingegangen sind in den ersten Stunden der Vorlesung, scheint es so, als wäre Natur primär und von sich aus uns wohlgesonnen, solange wir nicht störend eingreifen. In der Tat ist es so, sagt er, infatti, la natura non si palesa ma si nasconde, also die Natur, im Grund steht uns die Natur, öffnet sich uns die Natur nicht, sondern verbirgt sich, so dass es tausenderlei Listen, man möchte sagen, Gemeinheiten, Ideen, Ingenie, Machine, Maschinen, Vorrichtungen braucht, um sie sozusagen zu quälen und ihre Geheimnisse zu entlocken. Man denkt ganz stark an das Gerichtshof-Metapher bei Kant, ne? Der sagt das positiv. Ne? Ihre sie dazu zu zwingen, ihre Geheimnisse auszusprechen. Aber die auf diese Weise bedrängte, vergewaltigte Natur gibt uns dann nicht mehr diese Diletti, die sie vorher von selber geboten hat. Ja, die schenkt uns dann nicht mehr diese Befriedigung und diese Vergnügungen. Also sie hält ihre Geheimnisse, ursprünglich ist es so, sie behält ihre Geheimnisse für sich und dafür, dass wir ihr ihre Geheimnisse lassen, schenkt sie uns Befriedigung, Vergnügen, Diletti, ja? Lust, Piacere, Diletti, das können wir von ihr haben. Das ist auch natürlich was Rousseauistisches, ne? dieser Gedanke. Behält ihre Geheimnisse für sich, gibt uns dafür etwas. In dem Moment, wo wir anfangen, ihre Geheimnisse zu entlocken und ihr rauszureißen, hört sie auf, uns diese Vergnügungen zu gewähren. Sie rächt sich dadurch. Bevor wir sie quälen und vor einen Gerichtshof stellen, hat sie uns von sich aus Annehmlichkeiten gewährt. das ist sozusagen eine Stelle aus einem sehr frühen Text. Es gibt aber auf einer anderen Ebene, und das wird für ihn immer wichtiger, auch eine Invarianz der Natur. Dieser Standpunkt, der impliziert ja eine Verhaltensänderung der Natur in Reaktion auf unseren Eingriff, in Reaktion auf unsere Einstellungsänderung, ändert sie auch ihre Einstellung. Aber es gibt bei Leopardi auch so etwas wie eine Dimension, in der Natur invariant bleibt. Eine Stelle, wo er sagt, ma nessuna mutazione degli uomini indusse mai cambiamento nella natura. Niemals hat irgendwas, was die Menschen getan haben, eine Veränderung in der Natur als solcher hervorgebracht. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Ne? Wir wissen, dass das nicht wahr ist, was er da sagt, aber er hat eigentlich keine Möglichkeit gehabt, sozusagen, er konnte nicht vorhersehen. Genauso wenig wie Hölderlin den Chemieunfall von 1967, der den Rhein getötet hat, vorhersehen konnte, konnte Leopardi im Großen vorhersehen, dass es sehr wohl möglich ist, dass die Menschen was tun, was die Natur wirklich verändert, also zum Beispiel ihre Kräfte erschöpft oder dergleichen. Aber das war, wie gesagt, für ihn nicht vorstellbar. Auf diese Bemerkung, die er da macht, niemals hat ein Eingriff der Menschen die Natur als solche verändern können, folgt ein Loblied auf die Natur und dann eine Entwicklung dieser Position, die er da hat, dieser Hang zum Primitiven und zur Kindlichkeit. Dorthin zurück müssen wir immer streben. Also das steht in einer Spannung mit dem Vorigen, ne? Wo er gesagt hat, also wir haben der Natur etwas angetan, wo eigentlich nicht wir nicht sehen, wie wir das wieder gut machen könnten. Auf der anderen Seite sagt er, die Poesie muss immer danach streben, diese Einstellung zu einer konstanten Natur zu finden, in der so quasi diese Kindlichkeit oder Jugendlichkeit der Antike noch einmal aufzurufen wäre. Man sieht die Spannung, man sieht die Möglichkeit, da irgendwie noch was auszugleichen. Im Jahr 1822 hat er ein Gedicht geschrieben, dessen Titel schon für uns sehr interessant ist, Alla Primavera o delle Favole Antiche, an den Frühling oder über die antiken Geschichten oder Mythen. Ne? Das ist unser Thema gewesen eigentlich bei Hölderlin. Ne? An die Natur, an die als Erwachende, als Kräftige, als Lebende, beziehungsweise auch über die antiken Fabeln, also diesen Zusammenhang. Der Zusammenhang von Mythos und Naturerfahrung. Dieses Gedicht beginnt mit der zaghaften Frage, ob des Sonnengottes goldene Strahlen denn für uns in der aufklärerischen, aufgeklärten Gegenwart überhaupt noch leuchten. Und diese Frage wird dann am Anfang der zweiten Strophe verallgemeinert. Die zweite Strophe beginnt mit den Worten Vivi, tu? Vivi? O Santa Natura? Lebst du? Na, sagt er. Und dann wird diese Sehnsucht nach einer Inspiration durch die Natur artikuliert, die der Dichtung Vertrauen geben könnte in ihr Gelingen. Also da haben wir wirklich ziemlich genau diese Konstellation, die schon bei Hölderlin da ist, nur ist sie nicht ganz auf dieselbe Weise artikuliert. Ne? Also Sehnsucht nach einer Inspiration durch die Natur, die der Dichtung Vertrauen geben könnte. Aber dieser Sehnsucht wird nicht wirklich Erfüllung versprochen. Am Ende des Gedichts steht eine sehr, sehr bescheidene und eigentlich, kann man sagen, resignative Bitte. Das Gedicht hört auf mit Worten, die sinngemäß ungefähr so wiedergegeben werden können. Hör bitte auf die Sorgen und den Jammer der Menschen, wenn du tatsächlich lebst. wenn irgendwo im Himmel oder auf der Erde etwas existiert, was uns zwar vielleicht nicht bedauert, kein Mitleid hat mit uns, aber wenigstens wahrnimmt. Das ist auch so wie bei Hölderlin, die hören uns nicht. Das ist das. Aber der sagt, aber wenigstens wahrnimmt. Das Wort, das er da verwendet, ist sogar noch ein bisschen schärfer. Das ist das Wort Spettatrice, Zuschauerin, wenn es eine Zuschauerin gibt. Und wenn das so ist, dann lass in meinem Geist die alten Favole, die alten Mythen lebendig werden. Also das ist schon sehr, sehr resignativ und skeptisch eben. Da drückt sich der Skeptizismus aus. Wenn es irgendwo eine Kraft gibt, als dich, Natur, die lebt und die, ich will ja gar nicht sagen, uns bemitleidet, das wäre schon viel zu viel verlangt, aber wenigstens weiß, dass es uns gibt und zuschaut, dann lass in meinem Geist die alten Mythen lebendig sein. Wie er sich so eine Natur vorgestellt hat, genauer, die uns vielleicht gar nicht bemitleidet, sondern ganz cool nur zuschaut in unserem Leiden und in unserem Jammer, das können Sie sehr schön sehen, das ist wirklich exakt ausgeführt in dem Dialog zwischen dem Isländer und der Natur. Das erzähle ich Ihnen jetzt nicht, aber das würde ich Ihnen sehr empfehlen. Das ist ja eine der Sachen, wo ich gesagt habe, das müssen Sie lesen, und das habe ich auch in einer früheren Vorlesung ja mal ausführlicher interpretiert. Dieses Stück aus den Operette Morali, dort finden Sie das, dort findet die Begegnung statt. Der Isländer konfrontiert dann die Natur. Es ist sehr interessant, in welcher Form sie in Erscheinung tritt und was sie ihm sagt auf seine Fragen und was dann sozusagen auch das Resultat ist. Also das sollten Sie sich selber erarbeiten. Für die Dichtung ergibt sich daraus, dass sie sich in einer gleichsam skeptischen Haltung zurechtfinden muss, in einer Haltung, die eine Enthaltung eigentlich ist. Das ist in charakteristischer Weise verschieden von Hölderlins Gedanken zu dem Verhältnis von Natur, Mythos und Dichtung, obwohl Sie ja sehen, dass das auf dieselbe Problemlage fokussiert ist. Es fehlt bei Leopardi die Konkretisierung auf genau der Ebene, die mit dem Ausdruck vom geografischen Mythos angezielt wird. Also, wenn Sie noch, es wäre nützlich oder wirklich, es würde in Bezug auf Leopardi, würden Sie wirklich noch sehr viel mehr verstehen, als ich Ihnen da jetzt sagen kann, wenn Sie wenigstens noch zwei Gedichte zusätzlich lesen. Das eine, das ist ganz, ganz berühmt, das heißt L'Infinito. Das ist das eine Gedicht, das Rilke ins Deutsche übersetzt hat. Und das andere ist das Gedicht La Ginestra. Da habe ich das, wenn Sie in der Audiothek meine Mitschnitte suchen, dann sehen Sie dieses Bild von dem Vesuv. Das ist ein Gedicht an den Vulkan mit dem Ginster, der da unten wächst, als einzige Pflanze. An denen kann man am stärksten noch sehen, wie dieser Zusammenhang von Mythos und Naturbezug auf eine ähnliche Ebene herunterkommt wie bei Hölderlin, also vor allem an diesem Vesuv-Gedicht. Die Imagination für Leopardi ist das Wesentliche, dass diese belebende, illusionserzeugende Kraft der Poesie in einer dezidiert imaginativen Schöpfung bestehen muss. Also da spielt das Illusionäre ist ein viel stärkerer Begriff bei ihm als bei Hölderlin. Die Imagination fühlt sich gewissermaßen herausgefordert durch diese Unsicherheit gegenüber der Natur. Und der poetische Wert der Imagination liegt darin, dass sie, darauf kann man aber immer nur hoffen, in der Illusion das ersetzt, was in der Antike die Natur selbst geboten hat. Das ist so mehr oder weniger der letzte Punkt seiner Reflexionen. Wenn es bei ihm also so etwas gibt, wie gäbe so einen Ansatz zu einem neuen, in der Gegenwart legitimierten mythischen Sprechen parallel zu Hölderlins Beziehung auf die Natur, dann wäre das von einem ganz anderen Typus. Das sind dann Mythen als freie Kreationen, Fantasiegebilde für stärker, in dem ganz einfachen Sinn. Das kann man auch an den Prosatexten ganz gut sehen, in den Operette Morali, diese Gespräche zwischen der Sonne und der ersten Stunde des Tages oder die Natur mit dem Isländer oder der Dialog der Mode mit dem Tod. Das sind ja eigentlich noch einmal travestierte Kunstmythen. Das sind so auf lustig zurechtgemachte, in Wirklichkeit extrem scharfe und bittere Kunstmythen, die sozusagen die Ernsthaftigkeit der platonischen auch ein bisschen travestieren. Das viel eher sowas als der Versuch einer direkten Wiederbelebung von Inhalten aus der antiken Götterwelt sind die das. Und sie sind auch was anderes als Hölderlins Versuch, aus einem neuen Bezug auf die Natur sozusagen noch einmal eine belebende und eine gesellschaftsbildende Kraft der Dichtung herauszuholen. Eine Verbindung, also ich habe das jetzt mit dem Leopardi begonnen, indem ich gesagt habe, wir haben über diese Reflexionen zur Natur als Lebensprinzip schon in früheren Stunden gesprochen und jetzt haben wir ein bisschen mehr über die poetologische Seite was gesagt, was diesen Naturbezug betrifft. Getrennt eigentlich. Eine Verbindung gibt es da allerdings, die auch sehr, sehr stark ist, und das ist das Lob oder die Glorifizierung der Jugend. Das ist der verbindende Punkt zwischen diesen beiden Dimensionen, also wo sich diese Achsen schneiden. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich da vor einigen Wochen auf Stellen hingewiesen habe, wo er der Jugend so viel mehr an imaginativer Kraft und damit an wertvoller Einsicht in die Naturzusammenhänge zutraut als dem Alter. Und genau in der Anregung solcher Fähigkeiten, also in dem Aufrufen von Jugend oder Jugendlichkeit, da sieht er die Aufgabe der Poesie. Das ist ja auch schon in diesem Diskurs so gewesen, nicht, wo er da auf die Jugendlichkeit, Kindlichkeit sozusagen der Antike als ein Vorbild verweist. Nicht uns zurückversetzen in eine Epoche der Jugend, sondern jetzt jung sein lassen. Also nicht zurückversetzen in diese Zeit, wo Jugend war, sondern jetzt Jugendlichkeit stimulieren. Oder es gibt auch bei Hölderlin Ansätze zu einer Glorifizierung der Jugend. Das ist etwas, was schon von her daher kommt, natürlich. Aber bei ihm, wo es bei Hölderlin um Jugend geht, um diese positive Wertung der Jugend, da ist es eigentlich immer noch einmal kondensiert in einem spezielleren Begriff, nämlich in dem des Ursprungs oder des Ursprünglichen. Also wenn zum Beispiel in der Hymne an den Rheinstrom dessen jugendliche Energie besungen wird, dann besteht die genau darin, dass er immer entspringt. Also Ursprünglichkeit ist sozusagen ein besonderes Merkmal dessen, was Hölderlin an der Jugend interessiert. Es treten so quasi bei Leopardi und bei Hölderlin zwei verschiedene Aspekte des Jugendkults auseinander. Ne? Sozusagen Jugend als ein bestimmter Lebensabschnitt oder als ein bestimmter Abschnitt im Lebendigen, in einem, das komme ich gleich noch drauf, in einem Zyklus sozusagen, den das Lebendige durchläuft bei Leopardi, und Ursprünglichkeit ist viel stärker betont bei Hölderlin. Bei Winkelmann ist das zusammengefallen in diesen ganzen Entwicklungen von Jugendkult und Remythisierung der Natur im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, fällt das auch wieder zusammen. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Worte sagen. Das ist jetzt nur mehr wirklich minimalste Andeutungen zu etwas, was ich eigentlich als einen eigenen Schwerpunkt für die Vorlesung vorgesehen hatte, zu diesem Topos der Jugend im Vergleich von Antike und Moderne, weil das da ja immer eine große Rolle gespielt hat. Also das sind wirklich nur Tipps, die ich Ihnen da jetzt gebe, dass Sie sich Gedanken machen oder der Sache ein bisschen nachgehen in eigener Recherche. Also Jugend, der Begriff der Jugend platziert in den Vergleich des Antiken und des Modernen, ist ein uraltes Thema. Und das gibt es schon längst in der Antike. Die Gestalt, in der das Thema gesehen wurde, wahrgenommen wurde, an der Wende zum 19. Jahrhundert und im frühen 19. Jahrhundert, also in der Epoche, die faktische Lebenszeit Hölderlins, beziehungsweise eben diese Überschneidung mit der von Leopardi ausmacht, also die Gestalt, die das Thema da angenommen hatte, oder die Gestalt, in der es da gesehen wurde, die hat es angenommen in der Auseinandersetzung zwischen Moderne und Antike im 17. Jahrhundert. Und also man kann das auch sozusagen datieren. Es gibt ein exaktes Datum, das ist der 27. Jänner 1687, wo ein gewisser Charles Perrault in einer Sitzung der Académie Française einen Vortrag gehalten hat. Und der ist der Beginn sozusagen dieser Auseinandersetzung. Ihnen gleich so, also gehe nicht auf diesen Vortrag ein, aber worum es dabei geht. Wenn wir die Antike, wenn wir das Altertum so bezeichnen, dass wir sagen, das sind die Alten und wir sind die Jungen, dann setzen wir, worauf der Perrault aufmerksam gemacht hat, ist, dann setzen wir eine gewisse, irgendeine, ja, das ist offen, es muss aber irgendwie bestimmt werden, eine gewisse Art von Diskontinuität voraus, wenn wir das so sehen. Weil wir dann die Jugend nach dem Alter setzen. Die Alten sind womöglich schon tot, wenn die Jungen jung sind. Das heißt, die Einheit der Geschichte wird dann, wenn man das so sieht, wenn man die Worte so verwendet, wenn überhaupt eine Einheit der Geschichte gedacht wird, nach dem Vorbild des Generationenwechsels gedacht. Geschichte ist Generationenwechsel. Weil es im Generationenwechsel ja tatsächlich so ist, dass ich jung bin, wenn mein Vater alt ist. Da kann man im Hinblick auf die Aktion mit dem Namensaustausch an den Türschildern, ich hoffe, alle von Ihnen haben schon bemerkt, dass alle männlichen angestellten Mitglieder des Instituts jetzt andere Vornamen haben. Ich heiße jetzt Rivka. Da kann man im Hinblick auf solche Initiativen sagen, meine Mutter wird nie alt. Ja? Kann man sagen, also aus der Sicht sozusagen der Matriarchatstheorien von Bachofen und so weiter, werden die Mütter hier nicht zufällig oder sozusagen weggelassen, weil die Mutter wird nie alt. Die Mutter ist immer dieselbe so quasi. Also nach diesen Theorien von Bachofen und teilweise auch Engels und so weiter wird die Generationenfolge von Müttern als etwas völlig anderes gedacht als die Generationenfolge von Vätern. Aber hier geht es eben um die Väter, um sozusagen den Wechsel der Generationen. Nach diesem Bild ist es so, wenn ich jung bin, ist mein Vater alt und das ist Generationenwechsel. Der entscheidende Punkt ist, dass nie klar ist oder es eine eigene Anstrengung braucht, um klarzustellen, was Generationenwechsel in der Geschichte überhaupt heißen soll. Ja? Das wird meistens sozusagen, das muss doch jeder selber verstehen. Ne? Was ist er denn? Aber das ist sehr schwer, das zu bestimmen, wenn man nicht tautologisch sein will. was geschichtlicher Generationenwechsel eigentlich ist. Weil man kann nicht einfach sagen, naja, geschichtlicher Generationenwechsel ist eben der Wechsel der Epochen. Eine Epoche zu Ende geht und eine neue regiert. Dann müssen wir zuerst einmal unabhängig erklären, was Epoche heißt. Und das macht fast niemand. So, dass man da jetzt nicht in einem Zirkel sich befindet. Die Epoche ist einfach in der Geschichte das, was in der Folge der, was in der Erbfolge die Generationen sind. Erklärt nichts. Also zum Beispiel, wenn man trotzdem Geschichte als einen Fortschritt denken, wenn man Geschichte als einen Fortschritt denken möchte, dann ist das überhaupt fast unlösbar. Das Problem. Es ist viel eher lösbar, also wenn man dieses Generationenwechselmodell hat, dann wird man viel eher zu zyklischen Modellen greifen, in denen sich Zyklen wiederholen. Wenn wir aber andererseits, wie eben dieser Charles Perrault vorgeschlagen hat, wenn wir die Sache ganz anders sehen und die Antike als die Jungen bezeichnen und uns selber als die Alten, dann verweist er auf ein völlig anderes Paradigma der Geschichte, nämlich nicht Generationenwechsel, sondern Lauf eines Lebens. Dann wird die Geschichte als ein Lebenszusammenhang verstanden, was sich dann kristallisieren kann, diese Vorstellung, und im 19. Jahrhundert tatsächlich sehr stark kristallisiert hat in politisch, theologisch, ökonomischen Naturtheorien zu dem Begriff des Lebens der Gattung. In dem Begriff Leben der Gattung kann dann so etwas verstanden werden, wie die Vorstellung der Geschichte eben nicht als Generationenwechsel, sondern als ein Lebenszusammenhang, in dem man zuerst jung ist und dann später alt, in dem die Menschheit zuerst jung ist und dann später alt. Dann gibt es auf einer gewissen Ebene keine Diskontinuität in der Geschichte, beziehungsweise es gibt die nicht, die vorher gedacht werden musste, und die Geschichte wird dann in einem ganz anderen Sinn als in dem ersten Paradigma zu einer Frage des Gedächtnisses. Dann wird die Geschichte, was Gedächtnis heißt, ist dann ganz was anderes, wenn das ein Lebenszusammenhang ist. Wenn man an der ersten Vorstellung von Generationenwechsel hängt, ist Geschichte natürlich auch eine Frage des Gedächtnisses im Sinne der Wiederholung, aber vielmehr eine Frage der richtigen zyklischen Theorie, wo man die richtige Theorie vom Wechsel sozusagen der Generationen hat. Das Gedächtnis spielt dort eine andere Rolle, aber in der zweiten Auffassung ist es wesentlich bestimmt, was die Aufgabe des Gedächtnisses ist und der Geschichtsschreibung ist, sozusagen eine kontinuierliche Erzählung bilden zu können, aus der Störungen, Brüche, sozusagen soweit es irgendwie geht, eliminierbar sein sollten oder zumindest verständlich gemacht werden können sollten. Also, sehr wichtig in dem Zusammenhang, das ist ein bisschen hier, wie ich Ihnen das erzähle, ist das eine Mini-Fußnote, aber für die Auseinandersetzung mit dem späten Hölderlin ist es wichtig, allerdings da kann ich einfach nicht drauf eingehen. Ein sehr wichtiger Spezialpunkt ist die christliche Geschichtsauffassung, also die von der christlichen Religion implizierte Geschichtsauffassung, die ja eine fortschrittlich-eschatologische ist, also eigentlich in das zweite Modell gehört. Also die Welt ist irgendwann erschaffen worden und strebt in einer uns nicht ganz einsehbaren Koordination von Geschichtsverlauf und natürlicher Entwicklung einem Ende zu. Also fortschrittlich eschatologisch, Lebenszusammenhangsparadigma orientiert. Aber in der christlichen Geschichtsauffassung ist dieser individuelle Lebenszusammenhang sozusagen der Menschheit nicht absolut, weil es trotzdem sowas wie einen Schöpfervater gibt. Und der stellt eine eigene Instanz dar, die da nicht integriert ist in dem Bild. Also in dieser Konzeption gibt es, in der christlichen Geschichtsauffassung, gibt es so etwas wie Zeiten jenseits der Geschichte. Da gibt es sozusagen eine Zeit, die jenseits der Geschichte ist, die zum Beispiel die Apokalypse weist auf so eine Zeit jenseits der Geschichte hin, oder die Schöpfungsgeschichte ist eine Geschichte von etwas, was eine Zeit jenseits der Geschichte impliziert. Also da hängen Fragen zusammen mit allen diesen Bildern, auf welche Weise orientiert man sich da, die alle meine drei Heroes in dieser Vorlesung sehr, sehr stark beschäftigt haben. Wobei ziemlich klar ist, dass Nietzsche diese Fragen in einer sehr, sehr viel tieferen Weise überlegt und ernst genommen hat als Hölderlin und Leopardi. Also intensiver durchdacht hat. Was Leopardi betrifft, könnte man ansetzen bei seiner Übereinstimmung mit dem Die Breme in dem Diskurs in der Sicht der Antike als Jugendzeit. Und da kann man sagen, während Die Breme die Moderne in ihrer Distanz zur Antike sieht, wird das bei Leopardi überbrückt durch die Konstanz der Natur. Aber wobei diese Vorstellung der Natur als konstant wirklich, muss man immer im Kopf behalten, sondern nur ein Aspekt ist in Leopardis Naturverständnis. Da kann man natürlich auch jetzt bei diesen Überlegungen über den Zusammenhang von Geschichte und Entwicklung nach dem Lebensmodell oder nach dem Generationswechselmodell, da kann man sich natürlich auch noch ganz andere Dinge ausdenken, die sehr, sehr interessant und wichtig sind und die mehr in das metaphysische oder naturphilosophische hineingehen. Also kann man natürlich auch zurückbeziehen auf diese Spannungen, die es in der aristotelischen Metaphysik gibt zwischen individueller Substantialität und Gattung oder Art. Also man kann das Beispiel vom Apfel, ne, sozusagen auf die menschliche Generationenfolge übertragen. Was ist der Apfel? Was ist der Apfel? Ne? Ist der Apfel sozusagen das eine Ding, den ich mir kaufen kann und den ich reinbeiß? Ja? Oder ist der Apfel der ganze Zyklus von dem Samen und dem Wachsen des Baumes und dem Runterfallen der Frucht und so? Das hat da Parallelen, das kann man theoretisch dorthin projizieren. Und man kann sich dann fragen, solche Leute wie Blumenberg stellen sich solche Fragen, gibt es da dann wirklich einen Zusammenhang? Nicht? Welchen Einfluss hat aristotelische Naturphilosophie noch immer in solchen Kontexten, wo sich niemand mehr dazu bekennt? Nicht? Oder man kann sich diese Frage stellen, was heißt es denn überhaupt? Was ist denn in den Generationen? Ne, das Generationenwechselmodell, das lässt ja zum Beispiel auch diese Denkmöglichkeit offen, oder die wird auch von Hölderlin ganz stark ergriffen, sich vorzustellen, dass eine Welt untergegangen ist. Also, dass in der Geschichte eine Welt untergehen kann. Was soll es heißen, dass eine Welt untergegangen ist? Bei Hölderlin kann man diesen einen Punkt fixieren und sagt, na, wenn ihre Götter sich entfernt haben und nicht mehr angerufen werden können. Nur die Beständigkeit der Natur verbindet uns, und auch nur in dem Sinn, dass sie uns an eine Aufgabe erinnert. Also, da möchte ich jetzt, das ist eine von den Sachen, die jetzt eigentlich, könnte man sagen, Zeitverschwendung sind, aber ich habe mir das von Anfang an gedacht, dass ich Ihnen dazu ein paar Stellen vorlese, die eine breitere Perspektive auf das geben, was man sich unter Göttern da so vorstellen kann oder Götter in der Geschichte. Einer der, da habe ich jetzt keine Originaltexte, die ich Ihnen vorlesen kann, aber einer der wichtigsten Autoren, die sich dazu im 19. Jahrhundert geäußert haben, war Heinrich Heine. In verschiedenen Texten gibt es einen Text über die Elementargeister, zur Geschichte der Religion. Es gibt ja auch von Heine eine Geschichte der Philosophie, die sehr interessant ist zu lesen. Aber insbesondere einen Text mit dem Titel Die Götter im Exil. Und da sagt Heine, die Götter leben weiter. Die haben, die antiken Götter haben auch im Christentum eine Wirklichkeit, aber eben als Dämonen, Bosnigeln, so sagt man auf Wienerisch. Also in den Elementargeistern-Geschichten der Religion und so. Auf diese Stelle, von wo Heine das sagt, also die Götter leben weiter, aber als Dämonen, und zwar nicht unbedingt als freundlich gesonnene Dämonen, bezieht sich Sigmund Freud in der Abhandlung über das Unheimliche anlässlich einer Bemerkung über das Doppelgängermotiv. Also in der Abhandlung über das Unheimliche, da werden ja verschiedene ganz bestimmte Themen, diese E.T.A. Hoffmann-Geschichte und andere behandelt, aber da kommt dann auch auf andere Motive zu sprechen, und insbesondere auf den Doppelgänger, das Unheimliche der Doppelgängervorstellung. Das ist natürlich auch eine E.T.A. Hoffmann-Sache, aber eine andere. Und da sagt Freud, der Charakter des Unheimlichen kann doch nur daher rühren, dass der Doppelgänger eine den überwundenen seelischen Urzeiten angehörige Bildung ist, die damals allerdings einen freundlicheren Sinn hatte. Der Doppelgänger ist zum Schreckbild geworden, wie die Götter nach dem Sturz ihrer Religion zu Dämonen werden. Klammer, Heine, die Götter im Exil. Das setzt natürlich, damit, wenn man das wirklich verstehen will, muss man wissen, was bei Freud die spezifische Theorie des Unheimlichen eigentlich ist. Ne? Nämlich, dass das Unheimliche nicht, die Erfahrung des Unheimlichen nicht darin besteht, dass was wieder auftaucht, was einen schon einmal erschreckt hat. Das sagt er hier auch nicht, ne? Sondern überwundenen seelischen Urzeiten angehörige Bildung, die damals einen freundlicheren Sinn hatte. Also das Unheimliche ist nicht die Wiederbegegnung mit was schon einmal schrecklich war und was uns jetzt noch einmal schreckt, sondern was deswegen unheimlich ist, weil wir mit etwas, was unter Umständen völlig harmlos war oder einen sogar freundlicheren Sinn hatte, weil das Schicksal der Verdrängung erlitten hat. Und der Prozess der Verdrängung selber, der ist als solcher das, was die Unheimlichkeit erzeugt und erklärt, wie so quasi aus dem schutzbietenden, legitimierenden, versöhnenden Charakter der Gottheiten sozusagen was werden konnte, was uns erschreckt, weil da ein Verdrängungsvorgang stattgefunden hat. Freuds eigene Vorstellungen zu dieser Sache, ja, das ist sozusagen ein bestimmter Aspekt, Freuds eigene Vorstellungen zu dieser Sache kann man am besten nachlesen, in der Abhandlung über Totem und Tabu, aber ich lese Ihnen vielleicht ein bisschen eine Stelle vor aus Die Zukunft einer Illusion, einer der entscheidenden Texte zu der Kulturtheorie Freuds. Die Götter, die ursprüngliche dreifache Aufgabe, die Schrecken der Natur zu bannen mit der Grausamkeit des Schicksals, besonders wie es sich im Tod zeigt, zu versöhnen und zweitens, ne, und für die Leiden und Entbehrungen zu entschädigen, die den Menschen durch das kulturelle Zusammenleben auferlegt werden. Also die Leiden, die dadurch entstehen, dass wir zusammenleben. Sehr wichtiger Punkt. Dass wir zusammenleben, ist es, was es uns ermöglicht, überhaupt zu überleben. Ja, das ist das Großartige, das ist die Kulturleistung, dass wir zusammenleben und eine Sprache haben. Aber indem wir zusammenleben und eine Sprache haben, entstehen auch schon die ersten Motive oder die ersten Keime sozusagen dessen, was uns jetzt eine neue Art von Leiden, Problemen und so weiter bereiten wird. Und das ist eine, die dritte von den Aufgaben, die unter einem funktionalistischen Gesichtspunkt eben die Götter erfüllen. Und dann schreibt Freud so weiter. Aber allmählich verschiebt sich innerhalb dieser Leistungen der Akzent. Man merkt,
dass die Naturerscheinungen sich nach inneren Notwendigkeiten von selbst abwickeln. Also eine erste Aufklärung. Ne? Gewiss sind die Götter die Herren der Natur. Sie haben sie so eingerichtet und können sie nun sich selbst überlassen. Nur gelegentlich greifen sie in sogenannten Wundern in ihren Lauf ein, wie um zu versichern, dass sie von ihrer ursprünglichen Machtsphäre nichts aufgegeben haben. Was die Austeilung der Schicksale betrifft, so bleibt eine unbehagliche Ahnung bestehen, dass der Rat und Hilflosigkeit des Menschengeschlechts nicht abgeholfen werden kann. Hier versagen die Götter am ehesten. Wenn sie selbst das Schicksal machen, so muss man ihren Ratschluss unerforschlich heißen. Dem begabtesten Volk des Altertums dämmert die Einsicht, dass die Moira, das Schicksal, die Barze, über den Göttern steht und dass die Götter selbst ihre Schicksale haben. Und je mehr die Natur selbstständig wird, die Götter sich von ihr zurückziehen, desto ernsthafter drängen alle Erwartungen auf die dritte Leistung, die ihnen zugewiesen ist, desto mehr wird das Moralische ihre eigentliche Domäne. Göttliche Aufgabe wird es nun, die Mängel und Schäden der Kultur auszugleichen, die Leiden in Acht zu nehmen, die die Menschen im Zusammenleben einander zufügen, über die Ausführung der Kulturvorschriften zu wachen, die die Menschen so schlecht befolgen. Denn Kultur, das ist ja sozusagen das Dauerthema schlechthin in der hebräischen Bibel. Das ist hin und her, ne? Zwischen der schlechten Befolgung der Kulturvorschriften, die Strafe, dann wieder eine Zeit lang ein bisschen braver. Den Kulturvorschriften selbst wird göttlicher Ursprung zugesprochen. Sie werden über die menschliche Gesellschaft hinausgehoben, auf Natur und Weltgeschehen ausgedehnt. Ne? Das sehen Sie, das ist genau dasselbe Thema, es wird anders akzentuiert, aufklärerischer. So wird ein Schatz von Vorstellungen geschaffen, geboren aus dem Bedürfnis, die menschliche Hilflosigkeit erträglich zu machen. Er baut aus dem Material der Erinnerungen an die Hilflosigkeit der eigenen und der Kindheit des Menschengeschlechts. Na, da sehen Sie wieder diesen Versuch zusammenzudenken, die beiden verschiedenen Paradigmen, die eigene psychische Entwicklungsgeschichte und die des Menschengeschlechts. Und dann als dritte Stelle eine von Nietzsche aus Jenseits von Gut und Böse. Also mit dem ersten, mit dem Heine und mit dem Freud zusammengesehen, folgende lustige Idee: Waren nicht alle Götter bisher dergleichen heilig gewordene, umgetaufte Teufel? Also das ergibt dann, wenn man das mit dem Heine zusammenstellt, eine ganz lustige Variante eines zyklischen Geschehens. Ne? Am Anfang waren Teufel, ne? Nietzsche, die dann zu Göttern umgetauft wurden und schließlich im Christentum wieder in Dämonen verwandelt worden sind. So. Also man kann eine Menge andere Autoren noch dazu lesen, die eigentliche kulturanthropologische oder ethnologische Literatur, also bei Dürkheim und Marcel Moss über diese Zusammenhänge und natürlich auch sehr viel Literatur. Ein sehr interessantes Buch, das einen großen Einfluss in der Kunstgeschichte gehabt hat, weil das im Dunstkreis dieser Warburg, Kassierer, Panofsky, Theorien eine große Rolle spielt, ist, ich glaube, der Vorname ist Henri Sesnec, den habe ich aber jetzt da fürchte nicht aufgeschrieben, das Fortleben der antiken Götter durch das Mittelalter hindurch, das ist ein tolles, interessantes Buch. Was das Verhältnis von Natur und Geschichte angeht, haben wir also jetzt bei Hölderlin und Leopardi zwei Auffassungen gesehen, die voneinander abweichen, aber doch die eine Gemeinsamkeit haben, dass Natur als etwas Gegenüberstehendes angesprochen werden kann. Oder wo das Problem ist, dass es eben nicht möglich ist, sie anzusprechen. Bei Leopardi ist das eine Facette, bei Hölderlin ist es eine Notwendigkeit, sich an die Natur als eine andere zu wenden. Bei beiden gilt das nicht absolut und ohne Klauseln. Hölderlin wendet sich an die Natur vor dem Hintergrund einer Auffassung von Kultur und Sprache, die natürlichen Bedingungen kulturbildende Kraft einräumt. Und bei Leopardi ist immerhin die Frage offen, auf welche Weise Kräfte der lebendigen Natur selbst, so bei ihm ja so selbstdestruktiven Sehnsucht nach Glück wirken. Die Sehnsucht nach Glück ist ja bei Leopardi das, was uns ins Unglück stürzt. Und die Frage ist, in welchem Grad in dieser paradoxen Sehnsucht eigentlich jetzt noch, oder welche Kräfte der Natur da eigentlich wirken. Das ist etwas, was man sich fragen möchte oder müsste, wenn man wirklich sich präziser und spezifisch mit seiner Philosophie beschäftigt. Im Unterschied zu beiden hat Nietzsche eine Vorstellung von Kultur, die Entwicklungsprozesse in der anderen Richtung in Betracht zieht. Das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Hölderlin und Leopardi auf der einen Seite und Nietzsche auf der anderen Seite. Nietzsche hat eine Vorstellung von Kultur, die Bewegungen in der anderen Richtung sozusagen eigentlich eher das Primat gibt. Das ist jetzt sehr, sehr vergröbert, aber bei Nietzsche gibt es eine Vorstellung von Erziehung oder von Zucht, die darin besteht, dass wir Entwicklungen, die wir als Kulturwesen, gut, das wird kommen. Also, bei Nietzsche gibt es eine Vorstellung, dass wir etwas, was wir sozusagen erfinden oder selbst, was wir selbst gestalten, in Natur verwandeln können. Sozusagen in unsere eigene Natur, in das verwandeln können, was in uns Natur ist, dass wir sozusagen etwas machen können, dass wir Instinkte erzeugen können. Ja, das ist eine zentrale Vorstellung von Nietzsche, dass wir sozusagen im Kulturprozess instinktive Reaktionsbereitschaften bilden können, die auch in einer gewissen Weise, wenn man das so sagen kann, in das Bewusstsein der Gattung eingehen, die dann geschichtlich, die eine geschichtliche Existenz oder Relevanz haben. Das ist seine Vorstellung von dem, was eigentlich Erziehung oder Zucht ist. Dieses Buch von James Conan, das ist eigenartig. Also das besteht aus zwei Teilen, die auch ursprünglich zwei verschiedene Arbeiten, zwei verschiedene Essays waren. Einer über den moralischen Perfektionismus und einer über den Perspektivismus. Das ist aber beides neu überarbeitet worden für diese deutsche Übersetzung. Das geht in beiden Teilen eigentlich sehr, sehr stark auf die Geschichte der amerikanischen Nietzsche-Rezeption im 20. Jahrhundert ein. Ist aber vor allem, also ist in beiden Teilen eigentlich sehr inspirierend und hat dann für die deutsche Ausgabe noch eins oder ich glaube sogar zwei Nachwörter, also ein Nachwort und einen zusätzlichen kleinen Vortrag, den er mal gehalten hat, wo er auf diese Frage eingeht, auf Spezifika des Kulturbegriffs von Nietzsche. Der Zusammenhang ist der, dass er in der amerikanischen Nietzsche-Diskussion und komischerweise neuerdings leider immer mehr auch in der deutschen Auseinandersetzung mit Nietzsche in Übernahme dieser amerikanischen Sichtweise Nietzsche sozusagen als eine janusköpfige Gestalt gesehen wird. Es gibt einen absolut braven Teil, da ist er ein Pragmatist, da ist er sowas ähnliches wie Dewey oder sogar Peirce, was ich ständig Ihnen vorgelesen habe, über das Verhältnis von Nutzen und Zeichen, sagen, dass das absoluter Topfen ist. Ne? Das, also Nietzsche als einen Pragmatisten zu bezeichnen. Und andererseits ist er eigentlich das Böseste, was in der Philosophiegeschichte überhaupt jemals existiert hat, aufgrund seines, wie die raffinierteren, die etwas anspruchsvolleren Interpretationen sagen, seines Kulturelitismus. Also die Stellen, die da zitiert werden und die der Conan in dem ersten Teil total genau in ihrer Abfolge, wie sich die gegenseitig beeinflusst haben, bespricht, das sind die, wo Nietzsche sagt, entweder ist man ein Starker Entweder ist man einer von den Starken, oder wenn man nicht imstande ist, sich als einer von den Starken zu erkennen, dann ist es das Beste, man stellt sich in den Dienst der Starken. Ne? Dann ist man so als Unterläufer und so. Und das richtig zu stellen, ja, das ist ein ganz wichtiges Anliegen, dass das genauso ein Blödsinn ist wie das mit dem Pragmatismus. Ein wesentlicher Punkt dabei ist, die Stellen ernst zu nehmen, an denen, oder eine Menge von Stellen ernst zu nehmen, an denen Nietzsche sagt, was Kultur eigentlich ist. Und eben nicht das Privileg sozusagen von, das sozusagen welche Wahrnehmer, die Dolleren, die Blonderen und die Stärkeren sind, sondern eben solche Stellen, ich lese jetzt eine vor, wo Nietzsche ausdrücklich sagt, Kultur entsteht natürlich, also Kultur ist nicht nur was, wo wir uns drinnen vorfinden und dann treffen wir Entscheidungen, sondern Kultur ist was, wofür jeder verantwortlich ist. Kultur ist etwas, wofür jedes Individuum verantwortlich ist, und was sich dadurch ergibt oder was dadurch sich steigert, der kulturelle Zustand, dass die Einzelnen lernen, von sich selbst abzusehen. Also ich lese Ihnen eine Stelle vor, die dritte unzeitgemäße Betrachtung. Sagt er was über den Schopenhauer, und dann sagt er, mit diesem Vorhaben stellt er sich in den Kreis der Kultur. Denn sie ist das Kind der Selbsterkenntnis jedes Einzelnen und des Ungenügens an sich. Jeder, der sich zu ihr bekennt, spricht damit aus, ich sehe etwas Höheres und Menschlicheres über mir, als ich selber bin, helft mir alle, es zu erreichen, wie ich jedem helfen will, der Gleiches erkennt und am Gleichen leidet, damit endlich wieder der Mensch entstehe, welcher sich voll und unendlich fühlt im Erkennen und Lieben, im Schauen und Können, mit all seiner Ganzheit an und in der Natur hängt, als Richter und Wertmesser der Dinge. Es ist schwer, jemanden in diesen Zustand einer unverzagten Selbsterkenntnis zu versetzen, weil es unmöglich ist, Liebe zu lehren. Denn in der Liebe allein gewinnt die Seele nicht nur den klaren, zerteilenden und verachtenden Blick für sich selbst, sondern auch jene Begierde, über sich hinauszuschauen. Also das ist schon einmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man sich mit Nietzsche und der Frage Kultur beschäftigt, dass man das sieht. Kultur ist das Resultat des erfolgreichen Absehens von sich selber und über sich selber hinausdenken. Also Kultur ist etwas, was nur entsteht, wenn wirklich jeder von sich das, was er sich als das Beste von sich selber vorstellen kann, der Gemeinschaft schenkt, so quasi. Das ist das, was er meint. Das ist aber etwas, was man jemandem nicht sozusagen lehren kann, nicht? In einem gewissen Sinn. Das ist gegen diese Elitismus-Interpretation. Und das Wichtige daran, was auch auf den anderen zuerst von mir benannten Aspekt einen Einfluss hat, ist eben diese Grundidee, dass Kultur etwas ist, was aus dem Bestreben des Einzelnen, das der Einzelne aber erst bilden und in sich pflegen muss, besteht, etwas über sich hinaus zu werden. Ne? Also mehr zu werden, als er ist. Und darin besteht für Nietzsche im großen geschichtlichen Zusammenhang, also im großen geschichtlichen Zusammenhang heißt das, etwas, was wir selbst schaffen können, indem wir uns selber transformieren, indem wir das ausnutzen, indem wir das wirklich anerkennen, was bei ihm Wille zur Macht heißt und was eben bei Leopardi geheißen hat, das Lebendige in der Natur, das immer nichts anderes will als dieses Lebendigsein, ja, das sich sozusagen selber kontinuieren möchte. Also das umzuwandeln in etwas, was wir oder was eine nächste Generation von Natur aus sein kann, instinktiv sein kann, diese Rückverwandlung. Das ist der ganz große Unterschied, ne, glaube ich, den man sehen kann zwischen Leopardi und Hölderlin auf der einen Seite, für die Natur sozusagen was ist, was man einfach als ein anderes anspricht. Ne? Und Und für Nietzsche so quasi diese unglaubliche Idee, dass Natur für uns nur, also primär das etwas sein muss, was wir auch fördern können. Und womit natürlich, das spricht er hier nicht aus, als Kehrseite, das ist, was denen auch unverständlich war, dass wir der Natur schaden können. Und zwar also nicht nur uns selber schaden können, sondern der Natur als Ganze, als der natürlichen Entwicklung, dass wir die Basis der natürlichen Entwicklung der Menschengattung, so war, das ist ja ein Ausdruck, der zu seiner Zeit schon, das Leben der Gattung war ein Ausdruck, der zu Nietzsches Zeit schon zur Verfügung gestellt, dass wir dem schaden können. Ne? Weil ich ja den Nietzsche ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Ne? Jetzt möchte ich wenigstens so noch ein bisschen eine persönliche Bemerkung anschließen. Also diese eine Stelle, erinnern Sie sich über die Strafe, ja? wo er darüber gesprochen hat, dass man vom Zweck her nicht verstehen kann, was die Strafe eigentlich ist, sondern dass es sich da um etwas handelt, was immer wieder mit neuen Zwecken besetzt wird, was sich transformiert. Ne? Der Sinn ist die Flüssigkeit des Sinns. Ne? Sozusagen sowas zu entdecken. Und ich hoffe, Sie haben verstanden, dass bei so einem Beispiel wie bei dem Hölderlin dieser Sache, was ich heute noch dazu gesagt habe, über die Sonne. Ne? Die Frage, was ist die Sonne? Diese Gegenläufigkeit von so einer ptolemäischen Sicht, die Beschreibungssprache, die Rolle, die sie in verschiedenen kulturellen oder vorkulturellen Zusammenhängen für uns gespielt hat und die dafür verantwortlich, was man erforscht hat über den Lauf der Sonne. Oder ganz woanders ablaufende technologische Entwicklungen, die uns heute wieder völlig anders sehen lassen, was die Sonne sein könnte. Lauter verschiedene Perspektiven, die aber einfach nicht völlig willkürlich gewählt werden können und nicht nur nach einer bestimmten Nutzenüberlegung, weil die Nutzenüberlegung immer partikular ist, sondern wo sich eben genau wie bei dem Begriff der Strafe diese verschiedenen Kräfte, die verschiedenen Interessen an dem, was die Sonne ist, in einer Weise durchkreuzen, ergänzen, überlagern, die man nicht so vorherbestimmen kann. Man muss sich damit beschäftigen, man muss darüber nachdenken. Und je genauer man darüber nachdenkt und je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr wird man wissen. Aber man kann nicht vorher wissen, was das Ziel ist, das man dann erreichen wird. Und ich habe dann damals gesagt, diese Stelle ist die, die man lesen muss und die ja sowieso jeder liest, um zu verstehen, was Genealogie heißt. Genealogie heißt sozusagen den geschichtlichen Aufbau in solchen Konstellationen nachzuvollziehen. Und etwas, was ich, zumindest ich hoffe, Sie haben aus dieser Vorlesung irgendwas mitnehmen können oder irgendeine Inspiration oder was gelernt, aber das, was ich gelernt habe in der Vorlesung, was mir vorher nicht so klar war und was mir durch die Gegenüberstellung mit den beiden anderen jetzt ein bisschen klar geworden ist, ist, dass das eine Vorstellung von Philosophie ist. Das ist einfach etwas, was Philosophie sein kann und das ist die Vorstellung, die Nietzsche von Philosophie hat und in diesem Zusammenhang muss man es auch nicht aufgeben und er hat sie auch nicht aufgegeben, von Wahrheit zum Beispiel zu sprechen.